Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Bei eBay, da finden sich ja wirklich viele, viele schöne Sachen nach wie vor. Zum Beispiel, ich habe gerade mal nachgeguckt, ein Original Pink Floyd Band-Shirt von 1977. Schnäppchenpreis 569 Euro plus Versand. Warum geben Menschen so viel aus? Weil sie zeigen wollen, wie nah sie ihren Idolen sind. Bands setzen natürlich darauf, nicht für 569 Euro fürs Shirt, aber vielleicht für 20 Euro, verkaufen die dann und auch andere Dinge wie Becher oder Cappies und noch vieles mehr. Merchandising, kurz Merch, so nennt sich dieses Zeug, das gar nicht mehr so viel mit Musik an sich zu tun hat. Aber Merch spült Geld nicht unbedingt in die Taschen der Musikerinnen und Musiker, jedenfalls nicht mehr, sondern sehr oft in die der Plattenlabels, die das Geschäft so nach und nach übernommen haben. Wie sich die Rolle des klassischen Bandshirts verändert hat, das hören wir jetzt von Ina Plodroch. Sie ist erstmal direkt dorthin gegangen, wo man das alles kaufen kann.
If we get lost, don't see the end.
T-Shirts, Vinyl, Badehosen gibt's zu kaufen bei uns.
Und alles Fairtrade, sagt Fabian von der Surfpunk-Band Friends. Wenn sie Anfang Juni auf Tour gehen, dann können die Fans all diese Dinge mit ihrem Bandnamen drauf kaufen. Das machen sie, wie die allermeisten anderen Bands auch, weil es die Möglichkeit ist, überhaupt noch Geld zu verdienen mit einer Tour.
Also es ist natürlich so, dass wir als jetzt nicht riesige Band, für uns ist Spotify zum Beispiel kein wirtschaftlicher Faktor.
Und das, obwohl ihre Songs zwischen 20 und 250.000 Mal angehört wurden.
Für uns ist Merch, also es hilft uns natürlich finanziell irgendwie quasi, dass wir das realisieren können, was wir machen.
Also neue Songs aufnehmen und Videos drehen. Merch macht grob ein Viertel ihrer Bandeinnahmen aus. Fanartikel sind hier also gleichzusetzen mit KünstlerInnen-Support. Selbst wenn die eigentliche Hochphase des Fanshirts längst vorbei ist. KISS hat schon in den 1970er Jahren Brotdosen, Kondome und klar T-Shirts mit dem eigenen Logo drauf verkauft. Und spätestens in den 90ern und Nullerjahren hat jeder, der etwas auf den eigenen Musikgeschmack gegeben hat, die Lieblingsband auf der Brust vor sich hergetragen und mit dem Band-Button die Jeansjacke geschmückt. Mittlerweile gehören Taschen, Jacken, Socken, Badelatschen, Badehosen, Mützen, Tassen, Gürtel, Schals, Kaffeebecher, Stifte, Lego-Sets zum Merchandise-Sortiment, mit dem KünstlerInnen ihre Bandkasse aufbessern, wenn sie schon mit der eigentlichen Musik wenig bis nichts verdienen können. Aber was ist, wenn diese Erlöse aus Shirts und Co. gar nicht mehr bei den Bands landen? Dass da was zu holen ist, das haben in den letzten Jahren auch andere mitbekommen.
Hallo Ina, hi.
Das sagt Julian Löwe vom Indie-Label KünstlerInnenmanagement und Verlag Neubau. Er gehört zum Vorstand des Verbands unabhängiger Musikunternehmen VUT.
Das ist ja quasi ein Konzept, was entstanden ist, als die großen Labels Angst hatten um ihre Einnahmequellen. Ne? Also sprich in Nullerjahren, als Tonträger jetzt nicht mehr Haupteinnahmequelle war. Da haben sie natürlich überlegt, wo kann man sich noch Prozente bei den KünstlerInnen ziehen.
Die großen Major-Labels, Warner, Sony und ganz vorne Universal, sind schon lange nicht mehr nur Label, sondern Musikfirmen, die sich an allem, was die KünstlerInnen so machen, beteiligen. So auch am Merchandise. Bravado heißt die dafür zuständige Tochtergesellschaft von Universal. Vertragsdetails sind nicht bekannt, aber Julian Löwe meint,
dass es teilweise auch Verträge gibt, wo das Bedingung ist, dass man dann auch das Merchandise über die jeweiligen Tochtergesellschaften herstellen lässt und es selbst nochmal kaufen muss.
Dass KünstlerInnen also Produkte mit ihrem eigenen Namen drauf kaufen müssen, um sie dann an ihre Fans weiter zu verkaufen. Von Bravado selbst hatte keiner Zeit, mit uns zu sprechen. Aber die Unternehmenszahlen zeigen, wie viel Universal mit T-Shirts von Billie Eilish, Scooter, Maxim oder Bosse verdient. 2021 waren es 363 Millionen Euro. Tendenz steigend. Auch weil Bravado exklusiv auf großen Festivals wie dem Splash oder dem Lollapalooza das Merchandise verkauft. Dass die großen Labels wie Universal sich um das Merch-Geschäft ihrer MusikerInnen kümmern, das mag für große Weltstars wie Bruce Springsteen in Ordnung sein und vielleicht sogar praktisch. Das meint Michael Lössel. Er ist Geschäftsführer des Merchandise-Vertriebs Krasser Stoff, der Fanartikel von Casper, KIZ, Kraftklub, An Mai Kantereit und anderen vermarktet. Nur
daher kommt das ganze Spiel,
Durch solche Weltstars mit langen Tourneen scheint sich ein Prozedere zu verbreiten, das viele KünstlerInnen mit Argwohn beobachten, sagt er. Weil nicht nur Universal, Sony, Warner die Hand aufhalten, sondern mittlerweile auch immer mehr Konzertlocations und Konzertveranstalter. 2019 ging das schon los. Als Casper und Materia in der Waldbühne in Berlin aufgetreten sind, haben sie für Schlagzeilen gesorgt.
Kein Shirtverkauf. Casper und Materia setzen mit ungewöhnlichem Schritt ein Zeichen.
Der Hintergrund, die Waldbühne bzw. der Betreiber Eventim wollte prozentual am Verkauf der Shirts beteiligt sein.
Für unsere Verhältnisse viel zu viel Geld.
Wie viel Prozent genau, das darf er nicht sagen. In den US-Medien ist aber immer mal von 10-30% die Rede. Denn das Beispiel ist kein Einzelfall. Vor allem in den USA und England regen sich immer öfter Bands auf Twitter über diesen sogenannten Merch-Cut auf. Als die britische Band Dry Cleaning im März dieses Jahres im O2 Forum in London gespielt hat, wurde auch kein Merch verkauft. Pro Shirt sollten nämlich 25% an den Hallenbetreiber gehen und an Universal, denn das Label kümmert sich vor Ort um den Merchverkauf. Obwohl Dry Cleaning, also nicht bei Universal, unter Vertrag steht, verdient das Label an deren Shirts mit, wie eine Recherche des britischen Guardian gezeigt hat. Und bei uns in Deutschland?
Mittlerweile immer öfter. Und jetzt durch das Ende der Pandemie und jetzt rollt das Ganze wieder an. Und jetzt wird natürlich versucht, jeder will sich ein Scheibchen mehr vom Kuchen irgendwie abschneiden.
Bisher ist das vor allem in großen Konzerthallen der Fall, sagt er. Die meisten kleinen Clubs in Deutschland für 500, 1000 oder 2000 BesucherInnen lassen die Bands einfach so ihren Merchstand aufbauen. Und viele Indie-KünstlerInnen sind mit dem Merch-Cut noch gar nicht in Berührung gekommen. Aber hier und da kommt es schon mal vor, wie in einem Berliner Club, in dem rund 600 Fans passen und der dann 119 Euro Gebühr von einer Band nimmt, damit die ihre Shirts verkaufen darf. Wenn eine Gruppe wie die jungen Drens grob ein Viertel des Geldes für sich behalten kann, tja, dann geht wohl der Großteil in solchen Fällen an den Club. KünstlerInnen und Bands direkt zu unterstützen und nicht noch ein paar große Konzerne nebenher, das wird damit für Fans immer komplizierter.
Wenn man das alles sich so anhört, das ist echt eine große Schweinerei, oder? Wie mit Musikerinnen und Musikern so umgegangen wird. Man gönnt ihnen dann zum Teil nicht mal mehr noch das kleine bisschen, was sie so über den Merch-Weg einnehmen können.